Hallo, herzlich willkommen zur Ringvorlesung. Unser heutiger Gast ist Tilman Santarius. Er arbeitet am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung hier in Berlin, befasst sich mit den Themen Klimapolitik, Handelspolitik, nachhaltiges Wirtschaften, globale Gerechtigkeit und leitet zurzeit ein Forschungsprojekt an der TU zum Thema Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation. In den letzten Vorträgen ging es nun schon mehrfach um den Begriff der Grenze. Markus Wissen hatte betont, dass Grenzen eher gesellschaftlich als natürlich sind. Und Jutta Kill hatte das Überschreiten von Grenzwerten durch das Mittel der Kompensation problematisiert. Und heute wird es dann also um die sozialen und ökologischen Grenzen des Wachstums gehen. Und dafür übergebe ich das Wort an Tilman Santarius.
Ja, guten Abend. Ist ja toll, vor so einem voll besetzten Hörsaal zu sprechen. Jetzt hoffe ich nicht, dass hier noch Gäste stehen müssen. Es gibt hier vorne noch ein paar Stühle oder auch in der ersten Reihe. Oh, Licht wäre eigentlich eine gute Idee, stimmt. Gibt's das? Ja, freue mich sehr. Ich freue mich auch auf nach dem Vortrag. Und zwar, weil ich nämlich gerade in einem wunderschönen Buch vorlese an meine Kinder. Ich habe 4 Kinder. Wer bietet mehr hier in diesem Hörsaal? Geht eine Hand hoch? Nee. Und das Buch, was ich da jetzt gerade lese, ich gebe es zu, habe ich schon zum 3. Mal gelesen. Einmal selbst als Kind und jetzt schon zum 2. Mal. Das ist von Michael Ende. Viele von Ihnen kennen ja bestimmt Jim Knopf, Momo natürlich. Aber weiß nicht, wie viele von Ihnen das Buch mit dem sehr bemerkenswerten Titel Der Satan, Archäologen-alkoholische Wunschpunsch kennen. Ja. Da muss ich auch üben, um den Titel aussprechen zu können. Und da gibt es eine Figur, Tyrannia Wampel, die sagt den wunderbaren Satz, ein einziger Taler, der im Jahre Null, zu Christi Geburt, zu 6% Zinsen auf ein Bankkonto gelegt worden wäre, würde bis zum gegenwärtigen Tage mit allen Zinseszinsen eine Geldsumme ergeben, die dem Gegenwert mehrerer Goldkugeln im Umfang unserer Erde entspräche, vorausgesetzt, dass diese Bank überhaupt noch existiert. Und ich finde das einfach super, wie in Kinderbüchern oder in dem Kinderbuch jetzt die Widersprüche entlarvt werden, ganz offen ausgesprochen werden, die die größten Teil unserer Gesellschaft immer noch auch nach inzwischen fast 10 Jahren wieder aufgelegte Wachstumskritik, und es ist ja nicht die erste Phase der Kritik am Wirtschaftswachstum, die wir in unserer relativ kurzen Historie der Industriegesellschaft miterleben dürften, die dort im größten Teil der Gesellschaft immer noch als gottgegebener Glaubenssatz gelten. Das besteht bei weiten Teilen der Bevölkerung immer noch die Vorstellung, wahrscheinlich nicht so sehr bei Ihnen, die Sie in diese Vorlesung kommen, dass alles immer weiter wachsen könnte, unser Einkommen auf dem Konto, unser Guthaben, unsere volkswirtschaftliche Leistung des gesamten Landes, unsere materiellen Besitztümer. Und die Frage ist natürlich, ist das ein genialischer Wunschpunsch oder ist das eine höllische Lüge oder ist es einfach ganz schlicht die Utopie unserer Industriegesellschaft von heute, dass es keine Grenzen des Wachstums mehr gäbe. Darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen, das war sozusagen das Intro. Und ich werde meinen Input in 3 Teile gliedern. Erst möchte ich relativ kurz ganz allgemeine Kritik am Wachstumsmodell aufzeigen oder die beiden großen Grundlinien der Kritik am gegenwärtigen, konventionellen, braunen Wirtschaftswachstum aufzeigen. Dann möchte ich ein bisschen vertiefter eingehen auf Kritikpunkte am grünen Wachstum und so also am Green Growth. Und schließlich, auch wenn mein Input ja nur soziale und ökologische Grenzen fragt, heißt, kann ich es mir nicht verkneifen, auch Wege in die sozial-ökologische Transformation aufzuzeigen und möchte dann so ein paar, Lösungsoptionen aufzeigen. Mir ist aufgefallen, dass sich die wichtigen Keywords meines Vortrags alle um die Rs ranken. Also ich werde heute Abend über 7 Rs sprechen und keine Sorge, ich mache hinterher keinen Test, Multiple Choice, ob Sie die alle behalten haben, aber sie stehen auch hier auf der Tafel drauf. Denn mein neuestes Projekt, das wurde ja schon vorgestellt von Tobias Kalt, beschäftigt sich mit Digitalisierung und ökologische und soziale Folgen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, heute keine PowerPoint-Folie zu nehmen, sondern ganz konventionell mit der Tafel zu arbeiten und Sie dazu einzuladen, mir einfach zu folgen. Ja, die beiden großen Gründe, die weitergehendes Wachstum und weiter wie bisher Wachstum Ein konventionelles Wirtschaftswachstum ausschließen, werden Ihnen weitgehend bekannt sein. Da bin ich sicher, das sind einmal die ökologischen Grenzen und einmal die Frage der Gerechtigkeit. Und es gibt wahrscheinlich noch viel mehr andere, aber ich finde, das sind jedenfalls zwei der Hauptgründe. Was die Ökologie betrifft, da gibt es ja ein wunderbares Maß, nämlich den Ecological Footprint, den ökologischen Fußabdruck. Mein Freund und Kollege Mathis Wackernagel, der halt ein Schweizer ist, aber inzwischen in Oakland, das Global Footprint Network leitet, berechnet seit 20 Jahren jedes Jahr, wie viel Ressourcen, wie viel Energie, wie viel Holz, wie viel Material der Biosphäre entnommen werden für den industriellen Metabolismus auf der einen Seite und setzt das ins Verhältnis zu der Regenerationsfähigkeit der Biokapazität in einem Jahr, auch zur Senkkapazität und der Aufnahmekapazität der Ökosysteme. Und da ist die erschreckende Nachricht, dass wir eben inzwischen die Erde jedes Jahr um das 1,6-fache dessen übernutzen, was die Biokapazität dieses Planeten hergebe. Und Sie kennen diese ganzen Nachrichten von der Überfischung der Meere, der Erosion fruchtbarer Böden, dem Vollpumpen der Atmosphäre mit Treibhausgasen. Ich glaube, ich muss hier nicht weiter darauf hinausgehen. Das sind alles Symptome eines konventionellen, braunen Wirtschaftswachstums, was zu weit gegangen ist und was den Menschen und unserer Gesellschaft Schritt für Schritt die Lebensgrundlage entzieht. Der zweite Grund ist, wie ich schon andeutete, die Gerechtigkeit. Denn das Kernversprechen oder eines der wesentlichen Kernversprechen von Wirtschaftswachstum ist natürlich Wohlstand, aber eben auch Gerechtigkeit. Dass eine steigende Welle sozusagen, a rising tide lifts all boats, ein steigender Wasserspiegel hebt alle Boote und die Idee war schon recht früh geboren, Mitte des letzten Jahrhunderts, dass man über das Wirtschaftswachstum sozusagen nicht nur aggregiert Wohlstand schafft, sondern eben auch alle Menschen in Lohn und Brot und in einen angenehmen, komfortablen Lebensstil bringen kann. Da genauerem Hinsehen ist das aber ein Versprechen aus den 50er, 60er Jahren. Vielleicht galt es noch für die 70er, aber dann hat es sich spätestens aufgelöst. Jedenfalls seit 1986 berechnet das Global Footprint Network schon, dass die ökologische Tragfähigkeit der Erde übernutzt wird. Das war damals das Jahr, wo wir mehr als die Regenerationsfähigkeit des Planeten in Anspruch genommen haben. Bei der Gerechtigkeitsfrage, nehmen wir mal das Einkommen als Indikator, ging es nicht ganz so früh los, aber seit über 25 Jahren trägt eben Wirtschaftswachstum nach konventionellen Modellen nicht mehr zu einer gerechteren Verteilung der Einkommen bei. Denn es gilt eher das Gegenteil. Weiteres Wirtschaftswachstum passiert in den meisten Fällen, in den meisten Ländern dieser Erde, auf Kosten von Gerechtigkeit, nämlich durch eine zunehmende Polarisierung der Einkommen. Schon seit den 1990er Jahren stagnieren die Reallohneinkommen in Deutschland, um mal aufs Beispiel Deutschland zu kommen. Seit 2002 nehmen sie stetig ab. Das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, das Wirtschaftswachstum, nimmt weiter zu. Die Lohneinkommen beginnen seit zwischen knapp 15 Jahren zu sinken. Zugleich steigen natürlich aber die Einkommen und nicht nur die Einkommen, sondern auch die Guthaben der reichsten Teile der Bevölkerung, der reichsten 10% drastisch an. Und insgesamt kommt es zu einer Umverteilung von Lohneinkommen zu Kapitaleinkommen. Und weltweit sind diese Zahlen der zunehmenden Ungleichheit noch wesentlich dramatischer als in Deutschland. Zwar hat auch weltweit das alte Versprechen Wirtschaftswachstum gleich mehr Einkommensverteilung auch nochmal seine Dienste getan in einigen der Länder des globalen Südens, die man früher mal Entwicklungsländer nannte und das heute aus guten Gründen nicht mehr tut, weil man nämlich genau dieser Wachstums- und Entwicklungslogik nicht mehr auf den Leim gehen will. Aber hat sie natürlich auch in den letzten Jahrzehnten noch dazu beigetragen, dass Menschen aus der absoluten Armut, zumindest in finanzieller Hinsicht, aus der absoluten Armut gehoben wurden und jetzt vielleicht mehr als nur $1 pro Tag verdienen. Aber gleichzeitig hat die Polarisierung der Einkommen in den meisten Ländern, auch des globalen Südens, zugenommen. Da gibt es wenige Länder, die Ausnahmen sind, zum Beispiel Brasilien, was aber schon immer krass polarisiert war und wo auch das Einkommen sich nicht deswegen etwas angenähert hat, von den Ärmsten in den Reichen, weil es so viel Wachstum gegeben hat, sondern vor allem, weil politisch gegengesteuert wurde. Aber in den meisten Schwellen- und Entwicklungsländern haben sich die Einkommen mit dem Wirtschaftsboom, nehmen wir an China, Indien, andere Länder, weiter polarisiert. Gleichheit oder als Einkommensverteilung Gerechtigkeit ist eben nicht ein natürliches Nebenprodukt von Wirtschaftswachstum, sondern braucht gesellschaftlicher Kämpfe, Auswanderungsprozesse und eine Politik, die einfach nur auf einen Wirtschaftswachstum setzt, behindert häufig diese gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse. Und so kommt es, dass heute 62 Personen auf der Welt so viel Vermögen haben wie die Hälfte der Weltbevölkerung, also 3,5 Milliarden Menschen. Schauen wir dann noch mal ganz kurz auf die Art und Weise, wie in Deutschland Wachstum generiert wird, nämlich vor allen Dingen über Exporte. Deutschland ist ja jahrelang, mehrere Jahrzehnte Exportweltmeister gewesen. Dieser Titel wurde, also zumindest in der einschlägigen Presse, Spiegel und anderswo, beinahe so gefeiert wie der WM-Titel. Ja, ach, jetzt sind wir wieder Weltmeister geworden. Naja, seit 10 Jahren ist Deutschland nicht mehr Exportweltmeister, sondern hat den Rang an China abgetreten, vermutlich auch nachhaltig wird das so sein, weil China einfach eine wesentlich größere Ökonomie ist. Aber wir sind immer noch auf Platz 2 und ich würde das nicht feiern. Denn was steckt hinter dem Exportboom, der Exportorientierung? Der letzte verbliebene, richtig große Motor hinter dem Wirtschaftswachstum Deutschlands, da sind sich die Ökonomen ziemlich einig. Dahinter steckt, dass Deutschland sich systematisch am Ausland bereichert. Denn zumindest was die Exportüberschüsse anbetrifft, also wenn man mehr exportiert in finanzieller Hinsicht als importiert wird, dann bedeutet das nichts anderes als jeder Euro, der hierzulande am Exportüberschuss verdient wird, woanders einen Euro streitig macht. Jeder Arbeitsplatz, der hier am Exportüberschuss hängt, nimmt woanders einen, in den Zielländern der Exporte einen Arbeitsplatz weg. Das ist ja auch eine Kritik, die häufig von nicht nur den Ländern des globalen Südens kommt, sondern auch aus der EU. Wenn man sich anguckt, welche Handelsbilanzen Deutschland mit den Ländern hat, die gerade in der Krise hängen, allen voran Griechenland, aber auch andere südeuropäische Länder, dann haben diese Länder eben eine negative Handelsbilanz mit Deutschland. Das heißt, sie importieren mehr von Deutschland, als sie exportieren im Warenwert. Und das kann natürlich auf Dauer nicht gut gehen. Es ist also nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, dass wir Arbeitsplätze und Einkommen abspenstig machen, umverteilen über den Exportüberschuss, sondern auch eine Gefährdung der weltwirtschaftlichen Stabilität, wie man ja an der Weltwirtschaftskrise oder jetzt an den Krisen in Europa, in anderen Ländern Europas, meint in der Eurokrise auch sehen kann. Das ist natürlich noch viel schlimmer in den Ländern des globalen Südens, wo negative Handelsbilanzen dazu beitragen, dass teilweise noch nicht mal lebenswichtige Medikamente, Treibstoffe für den ÖPNV, für Verkehrsmittel mehr importiert werden können, weil so einfach die Devisen fehlen aufgrund einer Verschuldung über den Handel. Gut, das war jetzt so ein bisschen die Kritik am Weiter-wie-bisher-Wachstum, am konventionellen braunen Wachstum. Jetzt möchte ich ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema, was ist denn jetzt da die Lösung? Kann denn da eine andere Art des Wachstums die Lösung sein? Denn quer durch die Parteien und auch durch die Gesellschaft ist das mittlerweile schon, naja, ich würde nicht sagen anerkannt, aber es ist angekommen, dass da einfach nur so ein weiter wie bisher Wachstum vielleicht nicht zielführend sein kann. Und jetzt wird natürlich schon seit einigen Jahren in der letzten Legislaturperiode, also auch schon eine Weile her, gab es sogar eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag zur Frage des Wachstums. Und da wurde sich also über alle Parteien hinweg damit beschäftigt, wie soll denn es weitergehen mit dem Wachstum oder kann es überhaupt weitergehen und wenn nicht, was sind Alternativen? Da gibt es die verschiedensten Konzepte, die im Umlauf sind, soziales Wachstum, qualitatives Wachstum, grünes Wachstum, auch Green Growth genannt. Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen drauf einsteigen. Und zwar mich vor allen Dingen mit dem grünen Wachstum beschäftigen. Und da kommen jetzt meine ersten 3 R ins Spiel, die ich Ihnen angekündigt habe. Denn ich glaube, das grüne Wachstum, die Vorstellung, wir müssten einfach nur die Ökonomie begrünen, naturverträglich, umweltfreundlich machen, krankt vor allen Dingen an 3 Kritikpunkten, nämlich an den 3 R's, der Rebound-Effekte, des Rich-Country-Illusion-Effekt und des Return on Energy. Sehen, damit ich das mit den R durchziehen kann, muss ich in Englisch reden. Aber verzeihen Sie es mir, heute ist ja alles trendy, was Englisch ist. Das wichtigste Argument, womit das grüne Wachstum antritt, der Green Growth, ist die Entkopplung. Da wird davon ausgegangen, dass man ja, dass das BIP ja ruhig weiter wachsen könne. Ja, es gibt viele Leute, die sind auch durchaus wachstumsagnostisch, die sagen, letztendlich ist es mir egal, ob es weiter wächst oder nicht weiter wächst. Solange die Material-, Energie-, Ressourcenverbräuche drastisch runtergehen, kann ja das BIP von mir jetzt auch weiter wachsen. Dann haben wir so eine Entkopplung. BIP rauf, Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch runter. Das nennt man Entkopplung. Und das wichtigste Argument hinter dem Green Growth ist eben die Entkopplung, ist die Annahme, sind Strategien, politische Maßnahmen, um diese Entkopplung möglich zu machen. Immer mehr Wirtschaftsleistung zu generieren, Einkommen zu generieren, bei gleichzeitig sinkendem Ressourcenverbrauch. Und da kommen jetzt eben diese drei Effekte ins Spiel, die das doch kritisch hinterfragen. Der erste Effekt ist der Rebound-Effekt und der zielt auf eine oder stellt sozusagen eine der wichtigsten Strategien für dieses Green Growth in Frage oder für die Entkopplung in Frage, nämlich die Effizienzrevolution. Da wird also davon ausgegangen, wir müssen unseren Maschinenpark, unseren Kraftwerkspark, unsere Autos, unsere Häuser, unsere Elektrogeräte, die Handys und die Waschmaschinen und die Kühlschränke nur radikal effizienter machen. Und dann mit Hilfe dieser Effizienzrevolution könne die Entkopplung gelingen. Dann könne sozusagen das Einkommen weiter steigen oder jedenfalls hoch bleiben und gleichzeitig die Energie- und Ressourcenverbräuche runtergehen. Und tatsächlich ist diese Vorstellung von Effizienz als Sparsamkeit, ja, ich mache was radikal effizienter, A++ Kühlschrank, Null Energiehaus, und dann spare ich Ressourcen. Diese Gleichsetzung von Effizienz und Sparsamkeit ist sehr lange verankert schon in den Köpfen und auch immer wieder intuitiv etwas, wo jeder denkt, ja klar, das wird ja wohl schon so sein. Aber es ist ja auch sehr bezeichnend, dass die Industriegesellschaften wie Deutschland, die seit 200 Jahren historisch, menschheitsgeschichtlich absolut einmalige Produktivitätsfortschritte, Effizienzfortschritte gezielt haben, zugleich historisch einmalig hohe Ressourcen- und Energieverbräuche haben. Kann ja sein, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Produktivitätssteigerung, Effizienzsteigerung und Zunahme des Verbrauchs, obwohl es erstmal kontraintuitiv ist. Und das beschreibt genau der Rebound-Effekt. Der Rebound-Effekt geht eben davon aus, dass weil etwas effizienter geworden ist, produktiver geworden ist, deswegen die Mehrnachfrage, der Konsum sozusagen ansteigt. Und wie kann das passieren? Da gibt es ganz unterschiedliche Rebound-Effekte. Das ist auch so ein bisschen mein Spezialthema. Ich habe dazu auch zwei Bücher veröffentlicht, also wenn Sie da mehr zu wollen. Ich werde heute nicht so lange darüber sprechen, aber ich möchte es noch anreißen. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Der erste Grund sind die sogenannten finanziellen Rebound-Effekte. Nämlich, man spart Geld. Wenn Sie jetzt ein Null-Energiehaus haben, haben Sie keine Heizkosten mehr. Wenn Sie sich statt ein 6-Liter ein 3-Liter-Auto haben, haben Sie wesentlich weniger, nämlich die Hälfte der Spritkosten nur noch zu tragen. Kann sein, dass das 3-Liter-Auto in der Anschaffung etwas teurer war. Aber über die Laufzeit, ne, über die gefahrenen Kilometer, wird sich das dicke amortisieren. Sieht man auch bei den LED-Lampen, die wir uns reinschrauben. Alles keine schlechten Technologien. Ich glaube auch, dass sie eine Rolle spielen können auf dem Weg in eine sozial-ökologische Transformation. Da komme ich ja später hin. Nur ungebremst führt das dazu, dass das Geld, was man spart, durch 3-Liter-Auto statt 6-Liter-Auto, wieder in neuen Konsum gesteckt wird. Sie fahren entweder doppelt so viel mit dem Auto, da haben sie gerade gar nichts gespart. Oder sie tätigen irgendwas Alternatives, sie gehen in die Volkshochschule oder kommen hier zur Vorlesung heute Abend her, da haben sie auch einen gewissen Energieverbrauch. Ja? Wobei die Vorlesung kostet nichts, dummes Beispiel. Aber sagen wir mal, sie machen mit dem Geld, sie gehen zum Friseur mit dem Geld. Ja? Auch da haben sie einen gewissen Energieverbrauch. Oder sie fliegen sogar am Wochenende in den Urlaub, in den Kurzurlaub. Leider ein zunehmend verbreitetes Konsummuster, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man an anderer Stelle Geld einspart aufgrund von Effizienzsteigerungen. Das sind die finanziellen Rebounds. Es gibt noch andere Gründe, warum es zu Rebounds kommen kann. Ich nenne die motivationale oder psychologische Rebounds. Wenn man sich jetzt ein 3-Liter- oder ein Elektroauto kauft, denkt man vielleicht, das ist jetzt nicht mehr so schlimm, mit dem Ding zu fahren. Jetzt trage ich vielleicht sogar was zur Umwelt bei. Und schwupps holt man die Brötchen morgens mit dem Auto, wo man vielleicht vorher sich geschämt hätte, seinen Benziner aus der Garage zu fahren. Es gibt auch andere Gründe, die zu Rebounds führen. Strukturelle Rebound-Effekte mag ich besonders gerne. Das können wir zum Beispiel in der Effizienzrevolution der IT-Technologien sehen. Diese kleinen Geräte, die Smartphones, die wir alle in unseren Taschen tragen, haben einen Sättigungsgrad von über 90% in Deutschland von Smartphones in der Bevölkerung. Die sind ja überhaupt erst möglich geworden aufgrund radikaler Effizienztechnologien bei den Bildschirmen, den Touchscreens, bei der Batterietechnologie, in der Rechnerleistung und so weiter. Also wenn man das mal vergleicht mit den Elektronenröhrencomputern aus den 50er Jahren, ja, dann haben wir eine Energieeffizienzsteigerung von mehr als 1 Billion% und das ermöglicht erst, das ist sozusagen die Optionensteigerung, die der Ermöglichungseffekt von diesen Effizienzsteigerungen, dass wir jetzt damit plötzlich durch dieses kleine Gerät jederzeit konsumieren können, Informationen holen können oder einfach nur herumspielen können, wenn wir gerade in der U-Bahn fahren und nichts zu tun haben. Strukturelle Rebound-Effekte, Optionensteigerung, auch Beschleunigung des Lebenstempo, denn es ist ja klar, wie die Digitalisierung die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien unser Leben auch beschleunigt hat. Gut, Fazit zu diesen Rebounds, wo ich nicht länger drüber sprechen möchte jetzt. Solange die Wirtschaft weiter wächst und sei es auch noch so grün, wird es Rebound-Effekte geben, wenn man Effizienz steigert. Das heißt, wir müssen letztendlich an die Wachstumsfrage ran. Zweiter Kritikpunkt, der Rich Country Illusion Effekt. Ich kriege häufig, wenn ich so einen Rebound-Vorträge halte, dann hinterher die Frage, ja, wir werden ja demnächst alles erneuerbar haben. Das ist ja auch das Ziel, 100% erneuerbare Energien. Dann spielen doch eigentlich Rebounds keine Rolle mehr. Also die Frage kriege ich bei fast jedem Vortrag. Und da ist so eine Art Unendlichkeitsfantasie in dieser Vorstellung, dass wenn wir einmal auf Erneuerbare umgestellt haben, dann gibt es Energie in Hülle Fülle, da müssen wir da auch nicht mehr so sehr sparen. So nach dem Motto, die Sonne scheint immer. Oder ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so eine Weltkarte, ja, der Globus abgebildet, und da ist da so ein kleines Quadrat in der Wüste Sahara, 800 mal 800 Kilometer. Das klingt jetzt viel, aber wenn man das auf der Weltkarte sieht, ist das mini. Und wenn man diese Fläche mit Solarzellen pflastern würde, dann könnte man den Weltenergiebedarf decken. Von diesen kleinen Fläche da in der Sahara. Also das suggeriert dann sozusagen, Energie spielt im Zeitalter der erneuerbaren Energie keine Rolle. Aber, und jetzt kommt der... entschuldigen Sie, ich habe das verwechselt. Ich rede gerade nicht über den Rich Country Illusion, sondern über den Return on Energy Invested Effekt. Da muss ich mich korrigieren, sorry. Aber jetzt kommt ja die Frage ins Spiel, wie ist denn die Nettoenergiebilanz von diesen erneuerbaren Energien? Ja? Und da kommt also der Return on Energy Invested. Wie viel Energie muss man denn reinstecken, um eine Energieeinheit rauszukriegen? Und da ist interessant, dass die Unendlichkeitsfantasie, Energie gibt es in Hülle und Fülle, eigentlich nicht so sehr für das Zeitalter der Erneuerbaren gilt, sondern vor allen Dingen für das Zeitalter der Fossilen, nämlich als die fossile Energie, der Ölboom sozusagen auf dem Zenit war. Vor 100 Jahren, als die Rockefellers reich waren und das Ölzeitalter eingeläutet wurde, da hatte man eine Nettoenergiebilanz, ein Return on Energy, von 1 zu 100. Eine Einheit Energie musste reingesteckt werden für Förderanlagen, für Bohrungstechniken, für die Verschiffung des Rohöls, für die Raffinierung und so weiter. Eine Energieeinheit muss reingesteckt werden, um 100 Energieeinheiten herauszukriegen. Da war Energie nicht nur billig, sondern wirklich auch extrem verfügbar. Und dieses Verhältnis hat sich schon in den letzten Jahrzehnten drastisch verschlechtert, weil es wesentlich aufwendiger geworden ist, Ölquellen anzuzapfen und Energie zu gewinnen. Aber beim Übergang sozusagen in die Erneuerbaren wird es sich jedenfalls nicht verbessern, sondern im Vergleich zu den guten alten Zeiten beim Ölboom von 1 zu 100 noch eher verschlechtern. Nämlich für Windenergie ist der Faktor 1 zu 20 an sehr günstigen Windstandorten. Ja? Also an günstigen Windstandorten stecke ich eine Energieeinheit rein zum Aufbau der Windräder, Verkabelung etc., um 20 Energieeinheiten rauszukriegen. Das Verhältnis wird aber schrumpfen, wenn die gut genutzten Windstandorte langsam sich erschöpfen. Dann gibt es für Photovoltaik bereits nur noch ein Verhältnis von 1 zu 4 bis 10 ungefähr. Für Ethanol aus Mais ist das Verhältnis nur 1 zu 2 ungefähr, kann aber sogar auch negativ sein, wenn man es ganz schlecht anstellt. Aber in den 1 zu 2 ist schon einberechnet, dass es eben eine sehr energieintensive Form der Landwirtschaft ist, die diesen Ethanol in der Regel erzeugt und das wenn nicht in kleinen Felder Landwirtschaft erzeugt wird. Das heißt, die Gesellschaft muss zunehmend mehr Anstrengungen unternehmen, um sich ihre Energie zu sichern, um einen Return on Energy Invested zu erzielen, der sich noch lohnt. Und deswegen sind wir weit davon entfernt, dass Energie in Hülle und Fülle vorhanden ist, sondern wir können froh sein, wenn wir den Weltenergiebedarf, der wahrscheinlich in einigen Ländern des Südens noch wachsen wird, aus Erneuerbaren decken können. Und müssen deswegen gerade gucken, dass so etwas wie Rebound-Effekte und eben ein weiteres Wachstum, und sei es auch ein grünes Wachstum, diese Energienachfrage weiter vorantreibt. Ja, das war der zweite Effekt, der Return on Energy Invested. Und dann gibt es natürlich noch den Rich Country Illusion Effekt, jetzt komme ich zu dem. Der sagt, wie der Name schon sagt, ja, aber schaut doch mal, es ist doch alles schon so sauber geworden bei uns hier. Der Himmel über der Ruhr, der stinkt ja nun schon sehr lange nicht mehr und auch in den Produktionsbedingungen hat sich doch schon viel geändert. Wir sind doch auf einem guten Wege. Und das ist natürlich auch richtig. Bei uns stinkt es nur noch an sehr wenigen Stellen und Orten im Vergleich zu Hochzeit der Industrialisierung oder gar zu Frühindustrialisierung. Aber vielleicht haben wir ja den Gestank und den Lärm woanders hin importiert, exportiert, ausgelagert. Denn der schleichende Trend der Tertiarisierung der Ökonomien im Norden, in Industrieländern, und sozusagen die klassische nachholende Entwicklung in den Ländern des globalen Südens, führt zu einer Verlagerung von Ressourcen- und Umweltgebrauch in diese Länder, die aber teilweise natürlich dann ihre Produkte wieder auch in unsere Länder exportieren. Im Norden vollzieht sich also so eine Entwicklung von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft, ne, das kennen Sie alle, und im Süden findet ein erhöhter Ressourcengebrauch statt, um dann die Industriegüter, die wir früher mal hier produziert haben, uns wieder zu liefern. Stichwort China ist die Werkbank der Welt. Da wird das natürlich mehr als deutlich, wenn man sich die Frachtschiffe anguckt, die hier auflaufen. Und ich habe eben gesagt, Deutschland ist zwar Exportweltmeister oder Nummer 2 hinter China, aber das ist Hightech-Ware. Das sind nicht unbedingt die Produkte, die stinken und lärmen, wenn man sie erzeugt. Was bedeutet das jetzt für die Frage der Entkopplung und ob Green Growth eine Option ist oder nicht? Da ist einfach interessant, dass man sich die Statistiken genau angucken muss. Deutschland hat zwischen 1995 und 2005 in der Dekade über eine Tonne CO2-Emissionen ins Ausland verlagert, ja, durch Globalisierung, durch eine Umstrukturierung der Produktion, eine Auslagerung. Das entspricht immerhin 10% der Emissionen in nur einer Dekade. Und damals waren die Emissionen bei 10 Tonnen pro Kopf in Deutschland. Und sie wären aber eigentlich bei weit höher gewesen, nämlich 10% mindestens höher, beziehungsweise noch höher, weil in 10% wurden nun diese eine Dekade verlagert. Seit 2005, jetzt bis 2015, in der letzten Dekade, hat sich der Trend der Auslagerung etwas herabgemildert, aber es ist immer noch fast ein Drittel der Emissionen in Summe, also sind verlagert im Ausland. Und so wären die realen Emissionen eigentlich nicht 9,5 Tonnen, wie sie gerade hätten, sondern 12,5 Tonnen. Und der Weltklimarat, der IPCC, habe ich mal irgendwo gelesen, geht davon aus, dass es Sinn machen könnte, bis zu 20% der Emissionen eines Landes auszulagern. Da sind viele Länder noch gar nicht angekommen. Das heißt, der Prozess der Verlagerung aus den Industrieländern und auch wenn sie Green Growth betreiben wollen, das vielleicht mit politischen Maßnahmen noch vorantreiben sogar, damit es noch weniger stinkt und lärmt in den eigenen Ländern, der Prozess der Verlagerung ist noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Noch eine Zahl, vielleicht mehr. In der EU als Ganzer beträgt die Summe der ausgelagerten Emissionen 500 Megatonnen Kohlendioxid. Das sind mehr als die Hälfte der Emissionen Deutschlands, die EU sozusagen qua Handel in andere Länder ausgelagert hat. Insofern, die drei Effekte zusammengenommen, kann man sagen, wer weiterhin auf Green Growth setzt, wird solche Rebound-Effekte, Verlagerungseffekte haben, und darf sich nicht der Illusion eines unendlichen Wachstums bei den Energieverbräuchen hingeben, so sie auch erneuerbar sind, sondern wir müssen bei der Wachstumsfrage ansetzen, auch im theoretischen Fall einer rein grünen Wirtschaft werden wir nicht umhinkommen, das Wachstum selber in Frage zu stellen. Wir können sozusagen nicht den Teufel mit dem Beelzebub austreiben und nur durch eine Andersgestaltung des Wachstums die Probleme lösen, die das Wachstum eigentlich erst hervorgerufen hat. Ja, jetzt würde ich ein bisschen aus der Kritik der Analyse, also aus meiner Kritik am allgemeinen Wirtschaftswachstum und dann jetzt ein bisschen spezifischer, warum auch Green Growth keine Option ist, im verbleibenden Teil noch ein bisschen Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, Wege aufzeigen. Wie kann eine Wachstumsbefriedung ins Werk gesetzt werden? Ne? Wie können Politik, Gesellschaft, Wirtschaft tatsächlich Grenzen gesetzt werden? Das ist natürlich eine hochkomplexe Frage. Ich werde Ihnen da jetzt auch nicht eine Antwort liefern. Deswegen habe ich auch nicht Lösungen hingeschrieben, sondern Wege. Das ist ja auch der schöne Titel dieser Vorlesungsreihe. Dass wir hier verschiedene Wege aufzeigen. Und ich bin sicher, Sie werden noch andere Wege aufgezeigt bekommen. Und ich habe mal hier so eine Raute oder so einen Rhombus angezeichnet. Und ich glaube, auch da sind es wieder R's. Jetzt kommen die nach den drei kritischen R's. Rebound, Rich Country Illusion, Return on Energy kommen jetzt vier R's, wo ich mir vorstellen könnte, dass das Wege aufzeigt, wie man eine Wachstumsbefriedigung ins Werk setzt. Und zwar muss es da sozusagen um Push- und Pull-Faktoren gehen. Der Pull-Faktor ist der Konsum, immer mehr konsumieren wollen. Und der Push-Faktor sind die systemischen Probleme. Kapitalismus, der auf Wachstum drängt, auf Expansion drängt. Und diesen Wachstumsstress auf beiden Seiten, beim Konsum und in der Produktion, müssen wir aus dem System nehmen. Und ich schlage vor, dass es dabei um vier Dimensionen gehen könnte. Repair, reparieren, reduzieren, resolutionisieren und reflektieren. Und da möchte ich jetzt noch kurz drauf eingehen. Bei Reparieren geht es also im Kern, ich sage es vielleicht nochmal kurz vorab, geht es im Kern darum, die Marktmechanismen zu reparieren, zu korrigieren. Bei Reduzieren geht es darum, dem Markt Grenzen zu setzen, absolute Limits aufzulegen. Bei Resozialisieren geht es darum, Produktivität vom Markt in die Gesellschaft zurückzuverlagern. Und bei Reflektieren geht es darum, den Homo economicus zu hinterfragen. Ja, reparieren, den Markt korrigieren, was meine ich damit? Damit knüpfe ich an die konventionelle Debatte, denn Lord Nicholas Stern, ein wichtiger Klimaökonom, der hat gesagt, der Klimawandel ist das größte Marktversagen der Geschichte. Ja? Also man kann das so sehen, aus einer rein ökonomistischen Brille, dass man sagt, hätten wir einen funktionierenden Markt, hätten wir gar nicht so einen Klimawandel. Ist nicht meine Position, aber wo auch selbst Marktkritiker, wie zum Beispiel ich, oder jedenfalls Kapitalismuskritiker, kaum hinter den Berg halten oder kaum widersprechen können, ist das natürlich jede Menge Mechanismen am Markt gerade völlig in die Irre geleitet sind. Das beste Beispiel sind die, ist der Slogan, die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen. Es gibt jede Menge Produkte, die überhaupt nicht die ökologische Wahrheit sagen, wenn es sowas überhaupt geben kann, wo also Kosten nicht in dem Preis des Produkts begriffen sind, weil sie externalisiert werden, weil sie irgendwo anders ausgelagert wurden oder entweder von anderen bezahlt werden in Form von Ausbeutung, niedrige Löhne etwas, oder halt von niemandem bezahlt werden in Form von Umweltverschmutzung. Und deswegen müssen wir diese Preise korrigieren. Ein anderes Beispiel ist, oder dafür ein Beispiel, die Subventionierung. Subventionen fließen weltweit in der Höhe zwischen 500 und 1000 Milliarden US-Dollar jährlich. Da gibt es interessanterweise auch keine Studie, die mal wirklich diese Zahl präzise benennen kann. Aber ich finde auch, ob es jetzt 500 Milliarden oder 1000 Milliarden sind, ist es jedenfalls eine absolut horrende Zahl, mit der jährlich fossile Energieträger oder fossile Energien subventioniert werden. Sei es durch ganz direkte oder indirekte Subventionen wie militärische, geostrategische Sicherung der Abbaugebiete von Rohstoffen und so weiter. Diese Kosten spielen sich überhaupt nicht in den Produkten wider. Das heißt, eine Korrektur der Preismechanismen wäre erstmal hier, diese Kosten auch wirklich aufs Preis, auf das Produkt überzuwälzen oder die Subventionen am besten ganz zu streichen. Anderes Beispiel ist Flugbesteuerung versus ÖPNV. Der ÖPNV wird im Vergleich zum Flugverkehr mehrfach besteuert. Im Flugverkehr haben wir keine Mehrwertsteuer, haben wir keine Ökosteuer, haben wir auch häufig gar keine Gewerbesteuern, weil es ausländische Fluggesellschaften sind oder ähnliches. Das alles hat der ÖPNV und deswegen ist er natürlich im Hintertreffen. Und deswegen werden auch Kritiker des Marktes, die sagen, naja, was heißt jetzt hier Repair, den Markt reparieren, wollen wir das nicht haben? Dann machen wir es ja vielleicht noch schlimmer. Ja, aber wenn man halt sich entscheiden kann, ob man nach Italien im Urlaub fährt für 70 Euro Flugkosten oder für 300 Euro Bahnkosten, dann denke ich schon, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist, an der Stelle sozusagen die Preise zu korrigieren und hier ein Stück weit ökologische Kosten auch entsprechen zu lassen. Zweiter Punkt, reduzieren. Wenn man jetzt die Marktmechanismen korrigiert, repaired, wie das gerne Lord Nicholas Stern hätte, ja, dann glaube ich, wird das dazu führen, dass wir noch mehr Wachstumsdynamik entfesseln. Denn wenn der Markt fitter gemacht wird, indem er sozusagen keine Externalisierung mehr zugelassen wird, ja, dann werden vielleicht einige Produkte teurer, aber insgesamt wird es die Marktmechanismen noch stärken. Da müssen wir uns nichts vormachen. Deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass das ist ein integriertes System, dass man gleichzeitig auch absolute Grenzen setzt, die Markt eindämmt, indem man Limits auf verschiedenen Ebenen einsetzt. Ein Beispiel für Grenzen wären eben im Bereich ökologische Ziele. Wir brauchen absolute Limits nicht nur auf die Emissionen, da ist die Debatte am weitesten fortgeschritten. Es gibt den EU-Emissionshandel, der überhaupt nicht funktioniert. Aber vom Ansatz her geht es darum, dass man sozusagen einen absoluten Deckel auf die industriellen Emissionen setzt und dann den Unternehmen sagt, ihr könnt dann untereinander handeln. Das wäre zumindest eine Limitierung, wenn sie denn so getroffen worden wäre, dass sie funktioniert. Ein anderes Beispiel wäre Primärenergiebedarf deckeln. Ich glaube, wir bräuchten so etwas wie National Energy Limits, nationale Energieziele, die nicht Effizienzziele sind, sondern den absoluten Energieverbrauch reduzieren. Aber es gibt auch viele andere Beispiele, die bis in den Konsumbereich reinragen. Fleischverzehr limitieren. Flächenverbrauch limitieren. Ich glaube, wir brauchen Flächenverbrauchsmoratorium. Es sollen erstmal die ganzen leerstehenden Gewerbeflächen und die leerstehenden Häuser genutzt werden. Es soll verdichtet werden. Menschen müssen vielleicht auch an einigen Stellen die vielen Quadratmeter, die sie bewohnen, aufgeben, bevor man immer jedes Jahr noch mehr dazu baut. Wir brauchen ein Kohlemoratorium, was in der Zivilgesellschaft weit diskutiert wird. Kein Neubau mehr von Kohlekraftwerken. Man könnte die Zahl der Starts und Landungen an Flughäfen einfrieren und so weiter und so weiter. Es gibt eine große Diskussion über ordnungsrechtliche Maßnahmen, die Limits setzen, damit sich da damit der Markt sozusagen Grenzen kriegt und eingedämmt wird. Aber nicht nur bei den Umweltbereichen kann man ansetzen, sondern auch beim Thema Arbeit. Das ist ja auch ein uralter Diskurs, denn zur Frühindustrialisierung wurden die Leute bis 16 Stunden in den Bergwerken ausgebeutet und auch am Wochenende. Und es gab auch keine Altersbegrenzungen. Und alle die Reformen, die da stattgefunden haben, Begrenzung auf eine 40-Stunden-Woche oder 39-Stunden-Woche, keine Wochenendarbeit mehr, ab 65 Rente und so weiter, ist ja alles eine Begrenzung der Arbeitszeit. Diesen Weg müssen wir wesentlich weitergehen und hier eine kurze Vollzeit für alle, kürzere Arbeitszeiten, Halbtagsgesellschaft sind so Schlagworte, die man an der Stelle nicht Ressourceninput, sondern Arbeitsinput in die Ökonomie, absolute Limits weiter verschärft. Das Gleiche könnte man natürlich für Kapital machen. Es ist viel zu viel Kapital im Umlauf, aber da bin ich nicht der Experte. Da gibt es vielleicht hier einen Vortrag zu Finanzmärkten und Geld als Thema. Aber ich würde auch noch weitergehen und nicht nur an den Inputs ansetzen, sondern ich glaube auch, dass wir die Produktivität selber in Frage stellen müssen. Ich habe ja eben von den Rebounds gesprochen und dahinter steckt ja die Vorstellung der Effizienzrevolution. Und wahrscheinlich macht es wirklich Sinn, im Bereich Ressourcenverbräuche die Effizienz noch zu steigern. Aber im Bereich Arbeit macht es überhaupt keinen Sinn, die Produktivität noch weiter zu steigern, in meinen Augen. Da müsste es sogar vielfach, muss es ein Rückgängigmachen der Arbeitsproduktivität gehen. Bestes Beispiel, finde ich, ist regionale Versorgung, regionale Wirtschaftskreisläufe. Wenn eben Rewe, Aldi oder wer auch immer nicht alles total zentralistisch steuert, in Großlager bringt, um dann wieder in die Supermärkte zu fahren und damit eine maximale, durch die Logistik, die dahinter steckt, maximal Arbeitsproduktivität maximiert, sondern wenn man eher wieder regionale Kreisläufe hätte, kleinteiliger organisiert, hätte man eine wesentlich schlechtere Arbeitsproduktivität, aber genau etwas, was im Sinne einer sozial-ökologischen Transformation wäre. Gut, das ist der zweite Block, reduzieren, Limit setzen. Drittes, resocialize, resozialisieren, Produktivität vom Markt, von der Marktökonomie in die Gesellschaft verlagern. Damit die Kommerzialisierung, die Inwertsetzung stoppen oder wenn möglich rückgängig machen. Und da gibt es natürlich eine große Debatte und am besten finde ich hier die Diskussion zum sogenannten Commoning, ja, also zur Gemeingüterwirtschaft oder zur Kooperation in sozialen Netzwerken. Und da ist eben die Frage, wie kann wirklich Produktivität, Leistung, Dienstleistungen, Produkte, die bisher über den Markt abgewickelt wurden, durch andere Formen der Produktion und Reproduktion ersetzt werden. Also es geht um ein Zurückdrängen der Marktökonomie, aber nicht um Limits, sondern indem man einfach die Wirtschaft anders organisiert. Und da ist nicht die Alternative die Zentralverwaltungswirtschaft, sondern wie die Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom, die dafür Nobelpreis, die für ihre Arbeit zu den Commons den Nobelpreis bekommen hat, sagt, Gemeingüterwirtschaft braucht andere Institutionen als offene Wettbewerbsmärkte oder zentral organisierte Regierungsinstitutionen. Ja, und dieser Reigen der sozialen Netzwerke, das klingt so spacig, aber der reicht, der fängt eigentlich schon bei den klassischen Sportvereinen an oder den Musikvereinen, ja, Kirchengruppen, Musikgruppen und ähnliches, geht aber bis hin zu postmoderneren Formen wie jetzt Urban Gardening oder Carsharing auf Bürgerbasis oder Bürgersolaranlagen zum Beispiel, Bürgerenergiegesellschaften. Das sind alles Formen, die eine oder andere Spielart von Produktion in sozialen Netzwerken, nicht über den Markt organisiert. Sie kennen sicherlich zum Beispiel die Transition Town Bewegung, Urban Gardening Projekte, muss ich wahrscheinlich auch keine Beispiele bringen, in Berlin ganz berühmte Prinzessinnengarten, werden viele von Ihnen kennen, aber auch viele, viele andere Projekte, die es gibt, Temple of Fail zum Beispiel, wo also, und das finde ich das beste Beispiel an dem Urban Gardening ist, dass man auch eben sieht, es werden tatsächlich materielle Produkte wie eben Lebensmittel erzeugt, die dann wenigstens einen Teil, wahrscheinlich wird es nicht zu einer vollständigen Suffizienz führen, also zu so einer Selbstversorgung, aber die einen Teil der Nahrungsmittel, die bisher über den Markt gehandelt wurden, dann durch Eigenproduktion oder Gemeinschaftsproduktion ersetzen kann. Ein anderes Beispiel zum Beispiel, finde ich, sind auch die Willkommensinitiativen. Willkommensinitiativen, die weniger jetzt der Marktarbeit abgenommen haben, bei der Bewältigung der vielen AsylbewerberInnen, die im letzten Jahr gekommen sind, aber dem Staat natürlich unglaublich Integrationshilfearbeit abgenommen haben. Also auch hier ist sozusagen eine Verlagerung von staatlich organisierter Bürokratie in die Zivilgesellschaft, in soziale Netzwerke, als Beispiel der Willkommensinitiative, der Willkommensinitiativen deutlich geworden. Ja, und das vierte Beispiel ist, oder der vierte Block besser gesagt, ist reflektieren. mentale Infrastrukturen, wie Harald Welzer das nennt, aufbrechen, die uns im Wachstumsdenken gefangen halten. Hier geht es also eigentlich darum, die Vorstellung vom Homo economicus aufzulösen und den Menschen wieder zu einem Sozialwesen zu machen. Ein Blick in die Geschichte zeigt ja, das ist interessant, dass die Vorstellungen vom steten Wirtschaftswachstum historisch extrem jung sind. Die gibt es erst ungefähr seit dem, also zumindest in der Bevölkerung, es ist ungefähr erst seit Mitte des letzten Jahrhunderts verankert. Jahrtausende lang lag das Wirtschaftswachstum bei 0,05% pro Jahr. Und dieses sehr geringe Wachstum war vor allen Dingen auf die Bevölkerungsentwicklung zurückzuführen. Und erst dann, das wissen Sie auch, mit der Industrialisierung begannen quasi die wirtschaftlichen Wachstumsraten anzuschnellen. Auch dann war das noch lange kein Ziel oder wurde auch lange nicht von Menschen wahrgenommen, sondern erst Mitte des 20. Jahrhunderts fing man an, politisch Wirtschaftswachstum als Ziel zu konstruieren. Und ich glaube, es muss darum gehen, diese Mentalität, dieses Paradigma wieder in Frage zu stellen, wieder aufzulösen zugunsten anderer Ziele, die uns wichtig sind, wie zum Beispiel Ökologie und Gerechtigkeit. Wie kann das passieren? Wie kann man solche Mentalitäten, die Vorstellung vom Homo economicus, aufbrechen? Ich glaube, es muss ganz wichtig darum gehen, Diskurse aufzubrechen. Deswegen kritisiere ich auch sowas wie Green Growth, weil es letztendlich in derselben Denklogik bleibt, nur halt grün. Es muss aber auch ums Handeln gehen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir alle selber unser Handeln auch verändern, um uns aus der Wachstumslogik zu befreien. Jeder Deutsche, jede Deutsche besitzt im Schnitt 10.000 Dinge. Ich weiß nicht, ich bin gerade umgezogen zum 1. September. Also was man da an Schrott einpackt in Umzugskisten, den man eigentlich noch nie haben wollte, vielleicht vom letzten Umzug schon irgendwie in Kisten auf dem Dachboden stehen, die es dann zum ersten Mal wieder in die Hände kriegt, die kennen das alles. Hier brauchen wir eine Befreiung vom Überfluss und ein aus dem Fenster werfen von dem Wohlstandsschrott, was wir haben. Und das sind übrigens alles keine neuen Ideen. Der Diskurs über Suffizienz, der darüber reflektiert, wie viel ist genug, welches rechte Maß, kein zu wenig, brauchen ein Minimummaß, aber auch vor allen Dingen kein zu viel, um ein Leben in Zufriedenheit zu führen. Das ist eigentlich ein ganz alter Diskurs, den finden Sie bei den alten Griechen, den finden Sie auch seit den 70er Jahren in der modernen Wachstumskritik und den finden Sie, und damit möchte ich beenden, auch in einem Gedicht von vor über 250 Jahren, dessen Autor unbekannt ist, anonym, aber was ich finde, was wunderbar zeigt, wie um 1750 herum, also vor Beginn der Industrialisierung, die Idee der Suffizienz, des rechten Maßes, wunderbar schon dargestellt wurde. Und das Gedicht lautet: Ein Rabe schleppte 1000 Dinge, Gold, Glaskorallen, Perlen, Ringe, in seinen Winkel, wo er schlief. Der Haushahn sah dies an und rief: Was tust du, Freund, mit diesen Sachen, die dich doch niemals glücklich machen? Ich weiß es selbst nicht, sprach der Rabe, ich hab es nur, damit ich's habe. Vielen Dank.